Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Frauenfußballnationalmannschaft der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Gut Kick, Peter.
Das ist unser Anspruch, gegen Flaschen zu verlieren. Also erstmal sich mit
Flaschen zu trinken, ist unser Anspruch.
Ach so. Aber ich meine, gut, du identifizierst dich schon mal mit dem stärkeren deutschen Fußballteam. Das ist ja schon mal gut.
Ja, aktuell. Ja, leider.
Dennoch, die sind auch kurz davor auszuscheiden, wenn sie jetzt nicht das nächste Spiel gewinnen. Oder bei Unentschieden, glaube ich, geht's auch noch eventuell weiter.
Ja, ja, darum geht's ja gar nicht. Also du fragst, warum ich uns jetzt mit denen verglichen habe.
Ja, genau.
Ja, weil auch manchmal sind wir relevant und interessant. Also wenn wir was Gutes machen und wenn wir dann nicht so gut sind, dann sind auch alle sauer.
Ach so, okay. Aber das kannst du ja auch auf den männlichen Fußball projizieren.
Ja, aber die spielen ja gerade nicht.
Und meistens in der Regel schlecht.
Und außerdem, was auch noch passen würde, wir würden gerne gut Geld damit verdienen, mit dem, was wir machen. Aber ja.
Und gut aussehen dabei.
Ja, aber leider nein. Es ist zu spät. Wir sind zu spät dran.
Leider gar nicht.
Leider gar nicht.
Wie meinst du zu spät? Hätten wir vor 20 Jahren damit Geld machen können oder was?
Ja, schau mal vor, wir hätten vor 10, 15 Jahren mit so einem Podcast angefangen oder hier überhaupt so YouTube-Kanal gemacht und so mit dem Content. Das wäre vielleicht besser gewesen.
Ja, war da wahrscheinlich der Markt noch nicht ganz so übersättigt, ne?
Das ist die Sache. Ja. Aber ich hätte mich damals auch gar nicht getraut. Ich hätte niemals mich erdreistet zu sagen, komm, ich präsentiere jetzt einfach, wie ich hier über Filme spreche und hab dann noch nicht so die, wie soll ich das sagen?
Die Frechheit, die Arroganz. Den Mut.
Ja, die Expertise, will ich gar nicht sagen. Nein, hatte ich noch nicht so viel Erfahrung und so und auch so drumherum. Ach, du weißt schon, was ich meine.
Das hast du jetzt, oder was?
Ich bin so schüchtern. Ja, ja.
Genau, wer dich kennt, wird das genauso sehen.
Ja, ich bin schüchtern, ich traue mich nicht.
Ja, macht ja nichts.
Schöne Grüße von Alessandro, soll ich sagen.
Wieso?
Der hat uns eine Karte geschrieben.
Schon wieder?
Eine Postkarte.
Das ist eigentlich so frech, dass du immer alle Post kriegst.
Ja, das liegt daran, dass ich das an die Firmenadresse bekomme.
Ja, ich weiß, das ist frech. Wir bräuchten eigentlich wirklich ein Hauptquartier. So wie die Zentrale der drei Fragezeichen.
Ich hätte das jetzt nicht sagen dürfen. Ne? Jetzt kommen die ganzen Briefbomben hier an, wenn Leute mir was Böses wollen. Eieiei. Ja. So, ciao Peter, ciao Manu. Er sagt, dass Gelato schmeckt. Die Sonne scheint.
Mir geht's prächtig. Die Sonne scheint mir aus dem Arsch.
Das Meer ist nass. Er schaut gerade The Greatest Beer Man Ever oder so.
Ma what the fuck?
Aha, das sagt mir nichts.
Ja, auf jeden Fall. Freuen wir uns natürlich sehr darüber. Wir bekommen regelmäßig Post aus Italien von ihm. Ist, glaube ich, der Einzige, den ich noch kenne, der tatsächlich Postkarten noch schreibt.
Okay.
Da musste der liebe Peter jetzt schneiden, denn ich habe durch diese Postkarten von Alessandro bekomme ich immer so absolute gute Sommerlaune, die man ja sonst hier nicht so durch das Wetter bekommt. Und da habe ich mir erstmal ein Gelato geholt.
Geil. Pistazie?
Pistachio und Stracciatella.
Ja? Ja. Sind das deine Favorites?
Na, nö, aber sind sehr gut.
Das glaube ich.
Na gut, Peter, wir haben diese Woche auch mal wieder ein paar Filme geguckt. Du warst im Kino, hast du es gesehen? Erzähl mir davon, talk to me.
Ich habe eine Zweitsichtung gewagt. Ich war ja von uns beiden derjenige, welcher diesen Film cool fand, aber auch nicht überaus begeistert den Saal verlassen hat.
Boah, du warst sehr unterwältigt, so wie ich das verstanden habe im Podcast.
Nee, unterwältigt war ich nicht. Ich hatte höhere Erwartungen, beziehungsweise die Erwartungen, die ich an den Film gestellt hatte, sind irgendwie nicht so ganz erfüllt worden. Ich hatte jetzt auch hier im Vorfeld überlegt, was ich dem Film geben würde. Ich hätte gesagt, eine 7 von 10. Als Vergleich, das hatte ich damals auch dem It Follows gegeben, den ich jetzt heutzutage tatsächlich deutlich höher einranken würde.
Ja, meine Prognose war, dass du das Gleiche mit Talk to Me auch tun würdest.
Ja, und glaubst du, das trifft ein?
Ich glaube, dass du den besser findest als beim ersten Mal.
Ja, aber nur 0,5 Punkte. Wenn man in Punkten reden möchte.
Ja, muss man.
Muss man auf jeden Fall, stimmt. Ich fand es interessant, wir waren in einer regulären Abendvorstellung bei uns im Kino und haben mit einem relativ jungen Publikum diesen Film geschaut. Ich hatte ja zuerst die Befürchtung, dass er gar nicht bei uns läuft. Also jetzt Befürchtung, weil erstens ich den halt nochmal gucken wollte und zweitens, dass der komplett untergeht. Da hatten die ersten Recherchen ergeben, dass er in Düsseldorf und in Köln in zwei Kinos läuft, aber dann lief er doch bei uns. Und das Publikum war relativ jung, ne? Also kannst du halt auch von ausgehen, dass das so Insidious-Gänger sind.
Was heißt denn jung? Aus unserer Sicht sind ja schon 25-Jährige jung.
Jünger, tatsächlich.
Also 30-Jährige, 35, die sind ja schon jung.
Ja, aber unter 30 auf jeden Fall. Mhm. Also halt wie gesagt, ne, das Publikum, das sich halt auch Insidious anguckt, dass ich Smile angucke, ne? Also auch welche, die halt gerade die FSK erreichen. Und ich muss gestehen, ich meine, die FSK lag bei dem jetzt hier bei FSK bei einer 16 16, ich wollte schon 12 sagen.
Nee, muss mindestens 16 sein, ja.
Genau.
Also ja, 16 ist klar. Ja.
Genau, also das heißt, ne, da konnten halt auch 16-Jährige rein. Es waren auch ein paar wirklich, die in die Richtung gingen, aber ansonsten würde ich sagen, so alles so um 19, 20 herum, sag ich mal.
Ja, aber die 16-Jährigen dürfen doch gar nicht in die Abendvorstellung, oder?
Wenn ja, doch,
wenn 12 Uhr vorbei ist.
Nee, es sind tatsächlich Eltern mitgegangen.
Oh, so la.
Ja, aber es war sehr erstaunlich oder sehr interessant, wie die auf vieles hier reagiert haben. Wir können uns ja daran erinnern, wir haben ja schon ausgiebig drüber gesprochen in unserem Fantasy Filmfest Podcast.
Fantasy Filmfest Nights.
Ja, genau, das war dieses Jahr noch. Schon,
richtig.
Ne? Ja, genau. Aber wir hatten ja auf jeden Fall auch schon mitgegeben, dass der in ein paar Situationen schon ein wenig verstörend wirken kann, ne, weil da ja auch mal sozusagen ein Dämon oder ein Verstorbener, sagen wir es mal so, ist eigentlich auch richtiger, Besitz von Kids oder von Jugendlichen halt übernimmt und schlimme Sachen machen lässt. Ne? Es geht ja allgemein darum, dass es so eine Hand im Umlauf ist, aus Keramik wohl, wenn du die Hand anfasst und dann erscheint dir erstmal ein Toter und wenn du dann Talk to Me sagst, dann fährt, nee, ich lass dich rein, genau, Talk to Me, dann kommt er und ich lass dich rein, dann übernimmt der Tod halt Besitz von dir. Und man sollte das nur 90 Sekunden machen, danach, ne, gibt's keine Garantie, was passieren kann.
Das ist ein bisschen wie bei Flatliners, ne?
Ja, genau. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, und das sehen wir halt auch schon direkt in der ersten Szene, dass man sozusagen komplett die Kontrolle über seinen Körper verliert und man sich selbst versucht umzubringen.
Ja, woran erinnert uns das unter anderem auch? An Drogen.
Achso, ja, ja, klar.
Drogenmissbrauch.
Ja, ne, ja,
weil
klar.
Das ja, weil die Leute, die werden ja auch so ein bisschen süchtig nach, vor allem unsere genau. Hauptdarstellerin.
Mia.
Da sie ja auf der Suche quasi nach, also ja, nicht auf der Suche, soll man sagen. Sie wittert die Möglichkeit, mit ihrer Mutter Kontakt aufzunehmen,
genau.
Um sie endlich mal zu fragen, wie sie denn ums Leben gekommen ist.
Genau.
Ne, weil es stand irgendwie oder steht im Raum, dass der Vater sie umgebracht hat, aber es soll wohl Suizid gewesen sein.
Genau.
Also sind schon schwere Themen da drin.
Ja.
Und ja, das ist ne, auch wieder so dieses Trauerbewältigung. Wie macht man das, indem man dann irgendwie sich etwas verschreibt und sie wird dann so richtig süchtig nach und will das immer wieder probieren. Ne? Mhm. Das ist auch so ein bisschen, wie manche Leute dann eben gewissen legalen oder auch illegalen Drogen fallen nach sowas.
Ja, und will das aber auch, macht das ja auch anderen irgendwie geschmackhaft, beziehungsweise erlaubt das ja dann auch dem jüngeren Bruder ihrer besten Freundin, die sie auch alle quasi als ihre eigene Familie ansieht. Und das Ganze sorgt ja dann dafür, dass das alles aus dem Ruder gerät. Dann geht's halt eigentlich darum, den Bruder ihrer besten Freundin halt zu retten, weil das bei ihm halt zu lange war. Und lange Rede, kurzer Sinn, sorgt dann für ein paar sehr intensive Momente, vor allem halt, wenn es um dieses Thema Besessenheit geht. Das ist dann schon teilweise echt richtig eklig und auch teilweise recht brutal. Und wenn man dann die Toten teilweise, so aufgeschwemmte Leichen, die mit einem dann sprechen, halt auch noch sieht, das kann schon sehr beunruhigend sein, vor allem halt für ein jüngeres Publikum, was halt sonst nur so Sachen wie Insidious und Conjuring und so guckt.
Ja, vor allem, weil die Erzählstruktur hier ein bisschen anders ist und auch die Gewichtung anders. Ne? Hier wird sehr viel Wert auf die Figuren gelegt, auf die Beziehungen der Figuren untereinander. Das hat mir sehr gut gefallen, weil das irgendwie schon, es kam realistisch glaubhaft rüber.
Ja.
Das denkt man nicht, wenn der Film von zwei YouTubern kommt. Also wenn
ja,
das
ja,
so
stimmt.
Schon so, das sind zwei ehemalige YouTuber oder YouTuber, die halt den Film gemacht haben, dann denkt man im ersten Moment vielleicht sogar daran, dass das jetzt ein ganz generischer Quatsch wird, aber ich finde, denen ist da durchaus was gelungen, da was zu transportieren.
Ja, im Grunde hat er die Versatzstücke, die aktuell der gute Horror halt auch hat. Das sehe ich ja auch und ich habe bis jetzt ja auch nichts Negatives darüber zu berichten. Ich wollte ja ein bisschen mehr darauf eingehen, wie tatsächlich so die Jugend darauf reagiert hat und das war halt schön, weil sich viele erschrocken haben, viele haben sich geekelt. Das war so, kann ich mir zumindest vorstellen, wie es halt früher in Filmen wie Der Exorzist war, die halt so eine ganze Massenpanik ausgelöst hat. Natürlich in abgeschwächter Form, aber war halt schön mitzukriegen, wie sie da halt auch quasi mitleiden.
Also gehst du aus masochistischen Gründen ins Kino? Aus sadistischen Gründen,
Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen. Nee, beides natürlich, aber nee, das konnte ich ja vorher nicht wissen. Wusste ja auch nicht, welches Publikum dieser Film anspricht.
Aber hast dich gefreut, die Leiden zu sehen?
Nee, ich habe mich gefreut, dass die Menschen noch solche Emotionen in Horrorfilmen halt ja mitmachen können, weil das bei mir natürlich schon in etwas abgeschwächter Form mittlerweile, weil man halt auch schon viel gesehen hat und so weiter und so fort. Ist halt schön, dass er dann das auch erreicht hat, was er erreichen wollte. Wie gesagt, das Positive, alles am Film, das ist mir auch wieder offensichtlich geworden. Figureninteresse hat so gesagt, ist ganz wesentlich auch hier in diesem Film. Aber, und das ist halt, was ich dem Film damals vorgeworfen habe und was ich dem Film immer noch so ein bisschen vorwerfe. Er hat eine zu ambivalente Hauptfigur. Eine Hauptfigur, die eigentlich drei Viertel des Films 0,0
Sympathien weckt.
Ja, genau. Wirklich gar nicht.
Ja, die trifft nicht so kluge Entscheidungen, ne?
Die trifft vor allem dumme Entscheidungen.
Ja, aber vielleicht können dann auch manche sich damit identifizieren, weil Jugendliche nun mal in der Regel häufig dumme Entscheidungen treffen. Vielleicht auch in so einer Situation. Ich weiß es nicht.
Ja, ich auch nicht. Das Ende finde ich dann auch wieder so, es ist, also das Ende finde ich richtig gut, weil es auch komplett visuell erzählt ist.
Ja, schließt den Kreis.
Genau. Aber das Ende an sich finde ich dann auch, ja, wie soll ich sagen, das ist, für diese Figur ist es eigentlich das richtige Ende, aber eigentlich auch gleichzeitig das falsche Ende, weil es doch sehr negativ hier irgendwie alles konnotiert ist. Also du hast eigentlich am Schluss nur noch Dunkelheit. Und das siehst du ja sogar.
Ja, finde ich eigentlich, das hat mir sehr gut gefallen. Oder das gefällt mir sehr gut an dem Film, dass es auch ein Horrorfilm ist, der sich traut, so ins Negative zu gehen, so ins Dunkle zu gehen und uns in dem Dunklen dann auch zu lassen. Und nicht, dann kommt noch einmal ein Jumpscare und dann gehen alle ganz erleichtert aus dem Kinosaal und so, sondern was da passiert, also der Hintergrund, das ist dann schon bitter, eine bittere Pille.
Ja, ja, aber ich meinte tatsächlich auch wirklich nur das, was ihre Geschichte betrifft.
Ja.
Das visuell, das finde ich klasse und es ist ja von der Idee her halt auch wohl umgesetzt. Ja, Licht geht aus und man ist erleichtert, aber auch auf der anderen Seite nicht, weil man ja weiß, was diese Figur dann eigentlich für eine Tour de Farce hinter sich hat. Aber ne, er hat ein bisschen in meiner Gunst gewonnen, werde mir den jetzt aber nicht, und das ist der Unterschied. Bei It Follows habe ich es nämlich dann gewagt, da habe ich mir nach der Zweitsichtung, habe ich mir dann das schöne Mediabook geholt, hier wird es wahrscheinlich dann nur die MRA. Und das ist meistens auch so ein Punkt, also ab einer bestimmten Wertschätzung darf es dann halt auch die geile Verpackung sein, hier ist es wirklich dann okay, wenn es nur die MRA ist.
Wo ist die Grenze? 8,0, 8,5?
Ja, 8,0.
Okay, machen wir demnächst auch so Punkte raten.
Wenn du das möchtest.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast mich gefragt.
Sonst versteht ja keiner, ob wir die Filme gut finden oder nicht.
Ja.
Das ist ja klar.
Ist klar.
Ja. Das heißt, Der Vampir von Notre Dame aus dem Jahr 1957, das ist so ein Film, den findest du sehr, sehr gut. Saugut, weil du dir dann eine Special Edition geholt hast. Ich habe die mir auch bestellt.
Mhm.
Von Play on Pictures. Bei mir ist das nur so, dass sie noch nicht da ist.
Das ist schlecht.
Weil ich sie mir zusammen mit einem anderen Film bestellt habe, der erst im Laufe des Monats rauskommt.
Was ich dir als Nachteil gesagt habe.
Ja, aber ich kann jetzt nicht jeden Film hier einzeln bestellen und jedes Mal Porto und so weiter.
Nee, Lissabon eher, ne?
Richtig, ja. Eher so Setúbal, Lissabon und so die Ecke. Deswegen habe ich das einfach zusammengetan und ja gut, du hast den Film schon bekommen.
Mhm.
Der Vampyr von Notre Dame.
Richtig, korrekt ausgesprochen.
Mhm. Im Original I Vampiro. Richtig. Vampiri.
Vampiri, genau.
I Vampiri, und das ist ein Film, der in der Mario Bava Collection rausgekommen ist. Eine Collection, die super geil ist und zum Glück habe ich die alle im Original und alle in dieser geilen Edition, nicht in den Mediabooks, die nenne ich alle mein eigen.
Im Digipack quasi. Also so ein ganz besonderes Digipack.
Ja, genau, wenn man das so nennen möchte. Bei diesem Film hat aber hauptsächlich zum Großteil Ricardo Freda Regie geführt.
Dann hat er eigentlich nichts in der Bava Collection zu suchen.
Was zur Hölle macht dieser Film in der Bava Collection, Mario Bava Collection, nicht Lamberto Bava.
Was erlauben Player und Pictures?
Ja, eine Unverschämtheit. Nee, so, Mario Bava, ja, Regisseur seines Zeichens gewesen, damals aber auch Kameramann. Mhm. Später auch häufig aus Gründen, weil Geiz ist geil.
Ja.
Nee, man musste sparen.
Genau.
Und der Mann kann das halt und der war bei diesem Film Kameramann, unter anderem, und der eigentliche Regisseur Ricardo Freda hat es halt nicht geschafft, den Film in der vorgegebenen Zeit fertigzustellen. Dann hat er sich mit dem Studio und den Studiobossen oder Produzenten, was auch immer, überworfen, sodass dann Mario Bava einspringen konnte, und das war seine erste Regiearbeit, ne? Wenn ich das richtig sehe, weil The Girl Who Knew Too Much kam erst 1960 dann, ne?
Genau, richtig. Erste Credit als Regisseur.
Ja, worum geht's? Es ist ein Krimi, ne? Zuerst habe ich gedacht, das ist so Gothic-Horror, aber es ist vielleicht auch ein bisschen Gothic-Horror, also schon auch dabei, aber es ist auch ein Krimi.
Ja, ich würde sagen, er hat auf jeden Fall viele gotische Elemente, also Gothic-Horror-Elements, vor allem halt, was das Schloss der ist Baronin, sowas in der Richtung, ne?
Ja.
Angeht.
Herzogin.
Genau, stimmt, Herzogin. Und Krimi, beziehungsweise eher auch Giallo, also zumindest so, was so die Anfänge angeht, weil wir hier ja einen ermittelnden Detective haben. Ja, und wir haben halt eine Mordserie.
Wir haben vor allem einen Journalisten, der sich da einschaltet und sich da beweisen will, weil er anscheinend so ein bisschen mehr Sachen rausfindet, ein bisschen cleverer ist als die Polizei.
Genau.
Cleverer als die Polizei erlaubt.
Korrekt. Aber ich muss sagen, der Film ist auch, man merkt das halt an den Umständen, ein bisschen wirr. würde ich sagen, erzählt. Aber letztlich haben wir dann doch die klassischen Krillin-Elemente halt der Recherche und vornehmlich stellen sie halt der Herzogin nach, weil relativ schnell auch der Verdacht im Raum steht, dass sie was damit zu tun haben könnte. Und was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, dass denen das Blut fehlt.
Wie meinst du? Achso, ja, den Opfern. Achso,
genau.
Ja, ich hatte schon gerade so heavy, wie das Blut fehlt. Achso.
Genau, deshalb geht man ja von einem Vampir aus.
Genau, das ist ja ganz am Anfang, heißt es, ja, der Vampir in Paris, ne, treibt hier sein Unwesen. Deswegen wird der Täter der Vampir genannt. Und wir sehen auch bei der ersten Begegnung mit dem Mörder, sehen wir direkt, nicht Mörder, Täter. Ah, ist schwierig.
Ja.
Der Film ist ein bisschen kompliziert erzählt. Also die Geschichte ist ein bisschen komplizierter.
Ja.
Und deswegen nutzt der Film halt verschiedene Elemente, Versatzstücke, kann man sagen. Und am Anfang ist es eher so ein Whodunit und dann weiß man irgendwann, who done it, wer es denn wirklich gewesen war. Und dann kommt der Suspense rein. Dann ist so, ja, kommen sie denn dahinter oder nicht? Oder was decken sie noch irgendwie auf? Und dann gibt es noch einen kleinen Twist. Mhm. Es ist nämlich so, dass die Herzogin, also dass die Nichte der Herzogin, die ist total verschossen in den Journalisten.
Mhm.
Und die hat gar keinen Bock auf den.
Mhm.
Und ihre Tante, die Herzogin, die war in den Vater des Journalisten verliebt. Total. Mhm. Der Vater hat aber auch keinen Bock auf die gehabt anscheinend.
Ja.
Liegt irgendwie in der Familie, ich weiß nicht. Die ziehen sich anscheinend irgendwie an. Naja, aber der Journalist verknallt sich so ein bisschen in eine Studentin, die dann auch irgendwann verschleppt wird. Und er ist dann auf der Suche. Deswegen hat er noch so ein persönliches Motiv und ist dann noch angetriebener, da hinterher zu sein. Und irgendwie führt alles zu diesem Schloss der Herzogin. Und da ist es halt vor allem von Set-Design und Ausstattung und Atmosphäre ist es dann sehr Gothic-Horror-lastig,
genau.
Was ich wirklich zu schätzen weiß. Also ich mag das sehr.
Im Allgemeinen.
Ja, ja, das sieht super aus. Es erinnert dann auch irgendwie an die Stunde, wenn Dracula kommt schon, ne, so ein bisschen vorweggegriffen.
Hm.
Der Film ist schwarz-weiß, das sollte man vielleicht noch sagen.
Hm.
Und das trotzdem so mit Schatten und Licht sind so coole Sachen. Da sind auch diese eine Statue, diese Drachenstatue mit den Möpsen und so.
Weißt du, was ich meine? Ja, ja, genau.
Sieht total super aus.
Auf jeden Fall.
Und dann einmal gibt es in diesem Schloss so eine Gittertür, die dann zugemacht wird und der Schatten der Gittertür, der fällt so ganz schräg runter die Treppe. Es sieht total geil aus. Also das ist, da merkt man Bava schon.
Ja, das erinnert aber auch ein bisschen an hier Murnau, Nosferatu.
Ja, in der Tat.
Und allgemein hin auch so ein bisschen an den deutschen Expressionismus. Hier mit Fritz Lang und so. Wie heißt er? Von Caligari. Robert Wiene und so. Konsorten.
Ja.
Aber ich meine, ne, gute Vorbilder, sagen wir es mal so.
Absolut, weil Bava hat das aber später ähnlich so fortgeführt.
Ja, genau.
Deswegen das, man sieht halt durch die gute Qualität der Disc halt, dass vieles Hintergründe sind. Also ich weiß nicht genau wie, ob das gemalte Hintergründe, Matte Paintings oder sowas, oder ob es einfach Kulissen sind, ne, dass es nicht wirklich mitten in Paris stattfindet.
Aber man sieht da schon sehr deutlich.
Ja, schon. Es ist aber nicht schlimm. Ne? Also es sieht jetzt nicht so aus wie bei Ed Wood oder so.
Also es ist aber viel recycelt, weil das wiederholt sich häufig,
ja.
die Kulissen, die sie da haben.
Aber dann im Schloss wird's halt geil.
Ja.
Ne? Im Schloss wird's dann super. Also wie gesagt, ich finde, am Anfang hast du die Spannung drin, später den Suspense, dann hast du Gothic-Horror, dann hast du Krimi-Giallo. Darin, mir gefällt diese Melange ziemlich gut.
Ja.
Also gerade für so einen Film von 1957, klar, natürlich ganz komplett andere Sehgewohnheiten haben wir heutzutage. Aber der Film hat mir richtig gut gefallen. Und ich hatte was anderes erwartet.
Okay.
Von einem Titel, der Vampir von Notre Dame heißt.
Ja, ich hatte ja zuerst auch die Befürchtung, dass es überhaupt nichts mit Vampiren zu tun hat. Ne? Weil alle Dracula-Filme von Bava haben nichts mit Dracula zu tun.
Ja, genau, das ist die Sache. Ne? Wir warten heute noch auf die Stunde, wenn Dracula kommt.
Ja.
Also wir warten heute noch auf den Dracula. Die Sache ist, bei dem Film ist es so im übertragenen Sinne,
genau.
Aber es kommt eher so ein bisschen eine Frankenstein-Geschichte noch drin.
Ja.
Vor, denn es geht ja so irgendwie, also wir verraten jetzt nicht zu viel, aber so Thema ewige Jugend, Thema ewig jung bleiben, Schönheitswahn.
Ja.
Und da gibt's auch ein paar richtig coole Effekte.
Ja, aber da dürfen wir auch tatsächlich spoilern, weil ich hatte mir im Vorfeld den Trailer dazu auch nochmal angeschaut. Und den Trailer kannte ich auch schon, aber den hatte ich mir auch, glaube ich, nur angeschaut, weil ich mich auf die Edition gefreut habe. Und da wird halt die Transformation deutlich gezeigt.
Ja, aber wir spoilern ja nicht. Also das wusste ich zum Beispiel nicht. Das ist natürlich scheiße, sowas.
Ja, aber der Trailer sagt das schon, dann ist das doch kein Spoiler.
Ja, aber das ist scheiße vom Trailer.
Ach so, ja klar ist das scheiße vom Trailer.
Ne? Genau wie bei Dings damals hier bei Terminator 2.
Stimmt.
Ne? Das ist nicht in Ordnung.
Ja.
Ich bin dagegen. Nein, ich sag nur, also wir verraten es natürlich nicht.
Ja, aber der Trailer hat es verraten. Gut. Okay. Aber es gibt eine echt starke, und ich hatte mir dann auch eine Dokumentation drauf angeschaut, ne, weil die Collection von Play on Pictures, die ist ja auch wieder großartig, ne? Und nebenbei, ich kannte den Film nicht, deshalb wusste ich nicht, wie hoch ich ihn einschätze, ne? Aber auch ähnlich wie du bin ich ein Komplettist und ich möchte diese Sammlung halt auch vollständig haben, wobei mir Herakles gegen Vampire fehlt.
Ja, also ist jetzt auch nicht der stärkste.
Nee,
es gibt, Baron Blood ist ja auch dabei, den mag ich auch nicht so sonderlich, genau. Aber die sehen halt schön aus, wenn die alle nebeneinander am Regal stehen. Ich bin sehr froh, dass die Reihe weitergeht.
Die haben ein geiles Design, auch hier wieder, du kannst das ja schön aufklappen und dann hast du so ein extrem langes Cover, mehr oder weniger. Das ist auch wieder toll, geilen Farben, geiles Artwork, das sie hier gebracht haben. Haben dann natürlich auch wieder viele Extras. Der Film ist unter anderem auch in 3 Fassungen hier drauf. Wir beide haben die italienische Fassung geschaut, dann gibt es noch eine deutsche Fassung und eine S-Kino-Fassung. Die US zum Beispiel ist, meine ich, um 10 Minuten gekürzt.
Ja, kommt hin, ja.
Wie es bei der deutschen ist, weiß ich tatsächlich nicht. Ich fand es irgendwie aber sinnvoll, den in der italienischen Fassung zu sehen.
Ja, da sind so ein paar Dialogszenen noch mehr drin, die aber auch Sinn ergeben. Der Film geht dann auch nur 82 Minuten knapp.
Ja, ja, aber es ist halt auch ein italienischer Film, deshalb guckst du eigentlich die Variante gut, wobei hier ist es ja auch schwierig dann zu sagen, welche, ne, weil dann am Schluss ja auch viel rumgeschnitten wurde.
Nee, also man kann die deutsche Fassung, also du kannst die deutsch uncut quasi sehen, dann sind die Szenen halt auf Italien mit Untertiteln drin.
Ja.
Das meinte ich.
Achso, okay. Aber dann haben wir hier in der Edition ja auch noch einige Extras. Die sind dann auf der mit der US-Fassung drauf. Das sind ein paar Dokumentationen. Unter anderem eine, die heißt Blutdürstig. Da kommen verschiedene Leute zu Wort. Aber unter anderem wird da auch nochmal genau auf diesen Transformationseffekt eingegangen. Und da muss ich sagen, es war eh so der Beginn für den italienischen Horrorfilm, dieser Film. Und den Effekt, den sie da eingesetzt haben, der war genial,
yep.
Weil sie da mit 2 verschiedenen Farben einfach gearbeitet haben. Der Film ist ja schwarz-weiß und haben dann mit 2 verschiedenen Farben im Gesicht gearbeitet. So, und mit den entsprechenden Lichtern, die dann immer nur eine der Farbe dargestellt haben. Und so haben sie dann halt mit Rot, war es glaube ich in dem Fall, haben sie die Faltung, also das Faltengesicht dann zum Erscheinen gebracht, wodurch man einen sehr natürlichen Alterungsprozess darstellen konnte.
Und die Zähne auch, ne?
Ja, genau. Und ich muss sagen, das ist großartig. Also das ist echt beängstigend, in Anführungsstrichen, mit welchen
simplen Effekten. Ja, es sieht gruselig aus. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet.
Ja, das sieht mega aus. Ich fand das richtig gut. Und das, finde ich, ist tatsächlich auch so für mich das absolute Highlight. Das sieht man hier auch mehrfach, auch in beide Richtungen. Das ist immer wieder beeindruckend, was die damals mit so einfachen Tricks schon gemacht haben.
Ja, also für Erheiterungen nebenbei sorgen dann so die anachronistischen Dialoge.
Ja.
Es ist immer so ein bisschen aus der Zeit gefallen, was die so von sich geben und so. Aber das ist dann schon ganz lustig, vor allem wenn die Herzogin oder die Nichte der Herzogin da so scharf auf den Journalisten ist und so und er sie halt dann immer da wieder abblitzen lässt. Der Effekt ist super. Der hat mich vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt. Also hat mich komplett überrascht. Und ich habe so, wie haben die das denn gemacht und so. Und dann konnte ich es mir auch nur so halb erklären. Klar, die Hände sieht man dann nicht, ne? Und dann nimmt sie die hoch und dann sind die gealtert. Das ist natürlich dann einfach gemacht. Aber wirklich ein sehr effektiver Effekt.
Genau. Aber der Film heißt auch Vampire gegen Herakles. Ich hatte das eben umgedreht.
Stimmt, ja. Der andere Mario Bava-Film.
Genau. Ja, tolle Collection, toller neuer 8er Titel, den wir natürlich wärmstens empfehlen können. Wie ihr wisst, sind wir Affiliate-Partner mit Play on Pictures und deshalb würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr Interesse an dem Film habt. Wir haben ihn gerade quasi empfohlen. Wenn ihr Interesse an diesem Film habt, den auch über unseren Link zu bestellen, den gibt es natürlich hier unten im Video zu sehen, beziehungsweise also
in der Videobeschreibung.
Genau. Und es gibt natürlich dann auch noch eine Story, in der man dann über unseren Link bestellen kann. Tut hier Play on Pictures, Mario Bava und uns natürlich was Gutes.
Mario Bava, er freut sich. Dreht sich einmal extra in seinem Grab.
Genau.
Okay, ich habe hier eine Erstsicht. Eine Erstsichtung habe ich mitgebracht. Da werden viele jetzt vom Sofa fallen oder weiß ich nicht, von ihrer Partnerin oder von ihrem Partner, wenn sie das hören.
Das sind immer auch deine Fantasien, ne?
Wie die Leute ja, ich will immer noch wissen, wobei ihr uns hört, ne? Beim Sport, beim Joggen, beim Vertikaljoggen, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja. Oder sonst irgendwie. Oder auf der Arbeit, haben auch viele gesagt, dass sie dann unseren sonoren Stimmen lauschen und leicht angegeilt auf der Arbeit rumlaufen. Mhm. Es ist so, ein Film aus den 90ern, den habe ich noch nie komplett gesehen. Also ich kannte den in Ausschnitten und ich habe da auch mal im Fernsehen reingeschaltet, aber ich habe den nie komplett gesehen, weil es jetzt nicht so mein Thema ist und mich das damals nicht so interessiert hat einfach. Aber eine Dame in dem Haushalt, in dem ich wohne, die findet den total super, diesen Film.
Ja.
Und dann haben wir den zusammen geguckt. Ein Film mit Philip Seymour Hoffman,
Ach, stimmt.
Bill Paxton, Rest in Peace und Helen Hunt. Es handelt sich um Twister aus dem Jahre 1996. Mhm. Da guckt ihr, ne, dass ich den Film noch nicht gesehen habe, noch nicht komplett zumindest. Ja, habe ich mir jetzt komplett reingezogen.
Jamie Gertz bitte nicht vergessen.
Ja, die spielt auch mit.
Ja, die Lost Boys Jungs sabbern hier schon.
Ja, die ist auch dabei. Ja. Das kann man wirklich so sagen. sie spielt ja hier die... Die Ex. Die Verlobte.
Ah nee, stimmt, die sind
von,
ja noch.
Das ist die Verlobte von Bill.
Die wollen sich auch scheinen lassen.
Wird von Bill Paxton. Ja. Der ist vor 6 Jahren ist der gestorben. Ne?
Krass.
Ich habe das irgendwie, glaube ich, immer noch nicht verkraftet. Ja. Naja, auf jeden Fall. Bill Paxton möchte in diesem Film, den übrigens Jan de Bond, das ist der Bruder von James Bond, genau. Der hat auch Filme, also der hat den inszeniert hier, den Twister, hat aber auch Speed, Speed 2, Lara Croft, Tomb Raider und so weiter. Inszeniert, in Szene gesetzt.
Ja, ja.
Und der Bill, der will sich scheiden lassen
genau.
Von seiner Frau.
Richtig.
Das ist die Helen Hunt. Und die huntet
Twister.
Tornados. Ja. Tornados. Und der ist ehemaliges Mitglied von so einer Gruppe, die halt so hinter Wirbelstürmen herfahren, herreisen, die beobachten, aber die auch erforschen.
Ah.
Ja, das ist ja so ein Ding, gerade in den USA, wo es halt sehr viele Tornados und Wirbelstürme sonstiger Art und Hurricanes gibt, ist das ja so von manchen ein Hobby.
Mhm.
Und manche machen das auch beruflich. Die sind so ein bisschen beides. Naja, auf jeden Fall so eine Freak-Truppe. Und er fährt zu dieser alten Gruppe in seine Heimat, könnte man sagen, ne?
Ja.
Also sein Heimatstädtchen da irgendwie, auf jeden Fall hatte da Verbindungen und will, dass die Helen Hunt die Papiere unterschreibt, die für die Scheidung.
Consider that a divorce.
Aber das geht dann nicht, weil dann auf einmal der Twister kommt und dann müssen die hinter dem Twister her. Ich habe mich hier die ganze Zeit gefragt, wer ist der Twister? Weil es gibt mehrere Tornados hier und ich habe dann immer die ganze Zeit
Wer ist der gefragt, Anscheinende?
Ist das jetzt der Twister? Ja. Und dann, nein. Naja, gut. Auf jeden Fall gibt's da natürlich noch eine rivalisierende Gruppe, mit denen sie sich dann anlegen.
Stimmt,
und so.
Da ist
dann
der Hoffman derjenige, ne?
Nee, der ist bei den Guten.
Ah, ist der Kameramann?
Nein, der ist so der Kiffer-Typ, der immer die ganze Zeit so rumpöbelt und so.
Ich versuche das hier zu rekonstruieren, das ist nämlich schon einige Jahre her, da ich den gesehen habe.
Der hat da so halblanges Haar, ist so ein Kiffer und der macht baggert die ganze Zeit die Verlobte von Bill an.
Okay, krass.
Was aber nicht so schlimm ist, weil Bill und Helen wieder Gefühle füreinander entdecken.
Geil.
Und das ist pures 90er-Jahre-Kino, so Katastrophen, Action, so Abenteuerfilm eher.
Mhm.
Da kommen auch so am Anfang schon direkt vom Score und von den Kamerafahrten so absolutes 90er-Jahre, so heimeliges heißt das, ne? Heimeliges Gefühl auf.
Mhm.
Das ist dann ganz schön, so als Film, ne? Sind wir mal ganz ehrlich, ne? Da ist viel vorhersehbar, ne? Da ist viel klar, was da passiert.
Es ist bei Katastrophenfilmen eigentlich immer der Fall, ne?
Ja, das ist ein gewisses Schema, aber auch so, was da bei den Figuren passiert und so weiter und so fort. Und ne, welche Plotpoints wann kommen und wie und so weiter. Das ist aber auch okay. Die Sympathien sind ganz klar verteilt und so, ne? Es gibt den Comic Relief, dann gibt's die nette Alte und so, dann gibt's den Love Interest und so, ne? Und so weiter und so fort. Das ist auch alles einfach pure Unterhaltung, alles bleibt an der Oberfläche, das ist vollkommen in Ordnung, aber worum es ja geht, sind die Action-Set-Pieces und der Film hat da technisch einiges zu bieten, damit meine ich nicht die Computereffekte, obwohl es natürlich lustig ist, wenn die Kuh da so von dem Wirbelsturm da rumgetragen wird.
Kühe sogar, oder? Another cow.
Actually, I think that was the same one.
Ja, mehrere, da hatte, ich glaube, der Regisseur oder ein Produzent hat auch gesagt, es war inspiriert von einem wahren Ereignis.
Aha.
Da hat irgendwann so ein Bauer nach einem Tornado seine Kuh vermisst und hat die dann irgendwie ein paar Kilometer weiter auf einer Wiese gefunden.
Ja.
Anscheinend hat der Wirbelsturm die gepackt und irgendwann auch wieder ganz sanft abgesetzt.
Ach, das ist ja nett von ihm.
Ist ganz nett, ne? Ja, auf jeden Fall, das ist noch ganz cool gemacht, weil die Windschutzscheibe natürlich so, da ist so Regen drauf, ne? Dann ist alles ein bisschen verwischt. Da kommen die Computergrafik der mit 90er noch nicht so zur Geltung. Aber da sind so ein paar praktische Effekte drin, wenn der Wirbelsturm die Leute so nimmt und hochreißt und die sich irgendwo festhalten und so. Die sind simpel, aber sehr clever gemacht.
Mhm.
Dann auch, wenn der Wirbelsturm da so einen Zaun, das ist alles so gegen Ende. Wie gesagt, alle werden den Film kennen, ne? Für mich ist das gerade so, okay, ich habe das jetzt einmal gesehen.
Mhm.
So den Zaun da Latte für Latte weghämmert. Da haben sie da an so einer unterirdischen Konstruktion gebaut und so. Ich habe mir das alles mal Making-of reingezogen. Ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Ist ein Film, der geht gut durch. Das ist ein schöner Abenteuer-Action-Film. Leichtfüßig, ne? Der tut keinem weh. Ja, war schön, den mal gesehen zu haben. So.
Ja, endlich. Also ich kannte ihn ja. Ich war damals auch riesen Helen Hunt-Fan. Vor allem von Ihr Verrückt nach dir mit Paul Reiser in der Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob die gesehen hat. Das ist eine Sitcom. Gegenüber einige Staffeln hat ein ganz fieses Ende, aber es ist eine ganz tolle Serie. Aber ich muss auch sagen, ich fand den Film auch richtig klasse. Jetzt nicht unbedingt in den man viele Filme geil findet, so was Dramaturgie angeht, was Drehbuch angeht und so, sondern einfach, der war spannend. Die Effekte waren cool. Starkes Duo, das sie aufspielt. Ich hatte das tatsächlich in Erinnerung, dass die andere die Frau ist und dass Helen Hunt der Love Interest ist. Aber gut, ist sie ja im Prinzip auch. Aber
ja, ist sie.
Ja, ja, aber...
Spoiler.
Ja, ja, ist kein Spoiler. Das ist von Anfang an klar. Ne? Deshalb wird ja nicht unterschrieben. Der Twist hat einen Scheißdreck damit zu tun. Aber ja, das war auch ein Film, der mir immer groß Spaß gemacht hat. Und es ist so, ich habe auch grundsätzlich bei Katastrophenfilmen relativ niedrigen Anspruch. Ne? Deshalb sind auch so Sachen hier wie 2012, Volcano und wie sie alle heißen, ne? Da ist mir egal, wie schlecht die in manchen Facetten sind. Macht mir einfach Spaß, macht Laune. Und gerade Twister, wenn sie dann am Schluss sich da in diesem Rohr festbinden mit dem Gürtel, um dann halt nicht weg zu wehen, weil diese Rohre bis weiß ich wie viel 100.000 Kilometer in den Boden reinragen. Fantastisch.
Die Szene meine ich, die haben sie technisch simpel, aber sehr gut umgesetzt.
Achso,
ja. Ich sag nur, Christopher Nolan hat was Ähnliches bei Inception gemacht. Da natürlich etwas aufwendiger. Aber das war cool. Nächstes Jahr kommt übrigens Twisters.
Eine Fortsetzung?
Ja, es kommt eine Fortsetzung zu Twister, die heißt Twisters.
Mit Helen Hunt?
Das sieht hier nicht so aus.
Schade.
Also mich wundert das ein bisschen, weil im ersten Teil gab es ja mehrere Tornados. Warum ist der Twister und das ist Twisters?
Weil es die Fortsetzung ist.
Ja, ist total bescheuert. Ich mag das einfach nicht. Ja, aber wo du sagst, so Volcano und so, habe ich auch nie geguckt. Ne? Volcano, Dante's Peak, das hat mich alles nicht interessiert. Werde ich vielleicht mal nachholen. Mal schön ein paar 90er-Filme nachholen.
Es gibt tatsächlich einen Film in Deutschen, der Twisters heißt. Der ist aus gleichem Jahr.
Oha.
Night of the Twisters ist auch ein Katastrophenfilm und der ist wirklich im Fahrwasser von Twister.
Ja, klar. Natürlich. Ja, wahrscheinlich so ein Sat.1, der Filmfilm oder so.
Nee, ist schon eine amerikanische Produktion. Aber ich denke mal, mit Devin Sawyer.
Siehst du mal?
Ja, krass. Egal, wird wahrscheinlich nicht so geil sein, wenn man davon bis dato nichts gehört hat.
Okay, widmen wir uns Frauen und schweren Kanonen. Frauen mit ihren schweren Kanonen.
Ja, also bei Hard Ticket to Hawaii kann ich es verstehen. Aber hier muss ich sagen, wirken die Frauen mehr so ideenlos reingeschrieben, weil sie für mich keine ersichtliche Funktion haben, oder? Habe ich da was übersehen?
Das sind halt die von Hard Ticket to Hawaii.
Das sind die gleichen?
Ja.
Du willst mich verarschen.
Ja doch, das sind die, deswegen kommen die ja da. Wir wollten über Picasso Trigger sprechen.
Ja, aber das sind die gleichen Schauspielerinnen oder die gleichen Figuren?
Ich glaube beides sogar.
Okay, weil, also Schauspieler würde ich sagen, glaube ich nicht.
Nee?
Also vielleicht eine, aber nicht beide.
Also die haben beide bei Hard Ticket to Hawaii mitgespielt.
Ach krass, ja gut, dann habe ich sie nicht erkannt. Obwohl sie nackt zu sehen sind.
Ja, das ist komisch. Ja, die eine etwas mehr als die andere. Wahrscheinlich hatte die eine ja keinen Bock mehr drauf. Ja, es sind ein paar Figuren auch. Ne? Der eine Typ, der ist auch aus Hard Ticket to Hawaii.
Der andere aber nicht.
Richtig, der mit den langen Haaren. Ja, auf jeden Fall 1988. Auf Deutsch heißt der Film Die Hawaii Connection. Und da macht man auch eher die Connection mit Hard Ticket to Hawaii. Mhm. Picasso Trigger ist quasi Hard Ticket to Hawaii 2 und auch in meiner Andy Sidaris Collection enthalten, die ich für ganz wenig Geld gekauft habe. Es ist einfach so eine Plastikbox. Da sind, glaube ich, 3 Discs und 12 Filme drin oder so.
Was? So viele Filme hat der gemacht?
Ja, ja.
Aber das ist jetzt auch erst der zweite, den du geschaut hast?
Nein.
Okay.
Ich habe Malibu Express gesehen, Savage Beach und Teile von Return to Savage Beach. Ich habe da schon ein bisschen was geguckt.
Und das heißt, Picasso Trigger ist der einzige von denen, über denen es sich auch noch lohnt zu sprechen.
Nö, das habe ich so nicht gesagt.
Okay.
Ach, Savage Beach ist eigentlich auch ganz witzig und so. Okay. Ich wollte über den sprechen, weil das halt das zweite Ticket von Hard Ticket to Hawaii ist.
Okay, verstehe. Dann bitte.
Ja, und Hard Ticket to Hawaii ist ja wohl ein Knallerfilm. Und
besser.
Der hier, den hast du jetzt auch geguckt. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, weil ich bin da ein bisschen...
zwiegespalten.
Ja, ich bin da zwiegespalten. Weil ich finde Teile des Films echt zäh und langweilig. Und zwar nicht so unterhaltsam doof, sondern einfach nur doof.
Ja.
Und dann nimmt er irgendwann Fahrt auf und dann denke ich so, ah, jetzt haben wir die Hard Ticket to Hawaii Vibes. Schön, dass es endlich soweit ist.
Aber soweit ich mich erinnere, sind das nicht nur Vibes, sondern da sind auch Szenen nicht 1:1, aber so vom Grunde her relativ ähnlich aufgebaut, gezeigt. Falls ich mich falsch dran erinnere, kannst du mich gerne eines Besseren belehren, aber es kam mir alles sehr bekannt vor.
Ist Quatsch? Ja, es ist daran angelehnt. Ja. Also eine der ikonischsten Szenen von Hard Ticket to Hawaii ist natürlich die Frisbee mit den Rasierklingen dran und sowas. Und hier kommen die auf die glorreiche Idee, irgendwie einen Sprengsatz an einen Bumerang zu packen.
Mega.
Und irgendwann kommt der zum Einsatz. Und ich denke so, okay, krass, ey, dann wirft die den Bumerang und dann kommt der wieder, ne? Oder irgendwie, nee, passiert nicht. Sie wirft den einfach auf irgendwas drauf oder auf einen Typen und das explodiert dann.
Ja.
Hä? Dann hätte sie sich auch den Bumerang sparen machen können.
Auf jeden Fall.
Das ist halt total sinnlos. Allerdings haben wir wieder, ein Raketensuchsystem.
Ja, stimmt.
Ne, das ist ganz cool. Wir erinnern uns natürlich auch an eine sehr ikonische Szene aus Hard Ticket to Hawaii. Das ist, wenn der Skater in die Luft fliegt, genau, der eine Gummipuppe dabei hat. Er wird dann mit einer Bazooka abgeschossen, aber die Gummipuppe wird auch noch mit
natürlich
einer Bazooka abgeschossen. Klar. Absolut großartig. Vor allem war das sehr geil, diese Szene Open-Air-Kino beim B-Fest zu sehen.
Stimmt.
Das hat richtig Spaß gemacht. Also der ganze Film war natürlich spaßig. Ja. So mit mehreren Leuten, ein paar Getränken und gute Stimmung. Picasso Trigger hat leider für mich insgesamt nicht so den, also deswegen sprechen auch nicht so viele über den, sondern alle sprechen über Hard Ticket to Hawaii, weil der eben nicht dieses Kultpotenzial hat.
Ja, und der hat, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, viele Durststrecken. Es vergeht auch relativ viel Zeit, bis mal wirklich zum Beispiel so ein Shootout vorkommt. Ne, wenn, ich glaube, das ist 2, maximal 3 Mal der Fall. Wenn es dann dazu kommt, dann ist das auch sehr schön anzusehen, ne, weil es dann auch was blutiger wird. Nett Waffen zum Einsatz kommen. Ich habe einmal die Walls of Jericho gesehen, falls ihr das was sagt. Das ist ein Wrestling-Move.
Ach so, das,
das ist großartig. Nee, das fand ich sehr lustig. Insgesamt, wenn es halt so Richtung Kämpfereien, Explosionen, Verfolgung und so geht, dann hat er irgendwie schon ein bisschen Fahrt. Aber ansonsten ist es auch hier wieder so, dass auch zum einen sehr unzuträglich ist, dass wenig Musik gespielt wird. Es ist eine sehr langweilige Geräuschkulisse allgemein und vor allem die ist auch relativ unstetig. Also das heißt, manchmal ist es halt komplett stumm. Dann hast du Rauschen, aber du hast nie wirklich so ein räumliches, auditives Gefühl. Und wie gesagt, musikalisch ist das halt kacke.
Ja, und das verstehe ich nicht, weil Hard Ticket to Hawaii hat einen so geilen Titelsong,
ja,
der sich wirklich in meine Synapsen gebrannt hat. Mhm. It's a Hard Ticket to Hawaii. It's not paradise all the time.
Ja.
Lief sogar hier auf dem Sommerfest, was wir hier veranstaltet haben vor kurzem.
Mhm.
Und ein absolut großartiger Song. Aber im Picasso Trigger gibt's einen coolen Song, der kommt, glaube ich, zum Abspann.
Ja.
Oder kurz irgendwie im Finale oder so. Auf jeden Fall ein Song ganz am Ende und das ist viel zu wenig.
Das ist sehr schade. Und ansonsten langweilt er mich dann auch wieder so ein bisschen mit ausufernden Duschszenen und halt grundsätzlich so.
Das ist langweilig.
Ja, es langweilt mich. Ja, weil da ja, ja, aber da passiert ja nichts bei.
Ja, aber das ist Andy Sidaris. Das ist halt immer so, ne? Der hat da irgendwelche komischen Fummel-Szenen, die auch alle nur so total Banane sind und dann halt so völlig unnötige Duschszenen.
Ja, aber dann lieber so wie Miami Connection, wo dann zumindest noch ein bisschen Action irgendwie und so funny Dialog dann auch irgendwie vorkommt, weil hier ist es halt auch.
Miami Connection?
Nicht Miami Connection. Hier.
Nee,
Samurai Cop.
Samurai.
Genau.
Guter Film.
Ja, auf jeden Fall. Nee, aber auch hier wieder so diese blöden Katalogsprüche. Also man hat halt das Gefühl, da setzt sich jemand oder hat sich jemand hingesetzt, wenn es um die Dialoge geht, ne, möglichst blöde Katalog hier, so Kalendersprüche oder so, daraus halt Dialogszenen zu bauen. Und das wirkt halt einfach nur bescheuert.
Ja, und leider auch so eine Handlung, die unnötig kompliziert ist.
Ja.
So ein Agentending, da wird einer dann auftrags gekillt und dann gibt's Doppelgänger und dann doch nicht und hin und her und möchte gern Agenten, die aber total auffällig agieren und so, sind dann da unterwegs. Also es ist natürlich alles nur, wie soll man sagen, das ist Mittel zum Zweck. Das ist natürlich alles nur irgendwelche Gründe, um halt vor irgendwelchen schönen Kulissen da halbschöne Menschen zu zeigen, die sich auf die Fresse geben oder halt gegenseitig abknallen.
Ah.
Und es wird halt ab Minute 100 wird's halt geil. Nicht 100, Entschuldigung, ab Minute 60.
Also so viele hat er ja gar nicht, oder?
Ja, ja, also die letzte halbe Stunde ist geil. Da geht's dann los. Da geht's dann mit der Action los und dann wird's auch so ein bisschen verrückt. Aber es wird nie so verrückt wie bei Hard Ticket to Hawaii, der ja auch noch so eine riesen Killerschlange hat. Völlig verrückte Einfälle. Komischerweise verfolgt dieses Sequel nicht die Devise höher, schneller, weiter, was ich gerne gesehen hätte. Also Hard Ticket to Hawaii dann nochmal getoppt und noch durchgedrehter. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn gewesen.
Total.
So ist es leider nicht.
Ja.
Aber letzte halbe Stunde ist cool.
Ja, Schnorchel statt Penis, fällt mir gerade noch ein. Das war auch so eine blöde Anmachszene, wo ein Typ so ein Schnorchel in der Hose hat und die stehen dann da und sie sagt dann sowas von wegen, freut er mich zu sehen oder ist das nur sein Schnorchel oder so? Und dann zieht er halt den Schnorchel raus und ist so einfallslos, was das hier so, auf welchen Ebenen der halt auch immer wieder gespielt hat.
Ja, ja gut, das ist aber, das ist halt Sidaris, ne?
Ja, aber hier hat es halt noch weniger gepasst als bei Hard Ticket.
Na gut, da kommen wir von einem feministischen Film zum nächsten feministischen schönen Film.
Das finde ich gut.
Frankenstein Created Woman.
So heißt der Film?
Ja, Frankenstein schuf ein Weib. Ja, habe ich, oder haben wir hier gekauft von Anolis.
Ach, schon wieder?
Ja, wir haben da einiges gekauft. Wir haben ja hier den Pile of Shame, den arbeiten wir ja hier stetig ab, damit das sich nicht ganz so scheiße anfühlt, neue Filme zu kaufen. Ne? Ja. Man guckt auch immer wieder welche und denkt sich, ah cool, dann kann man wieder neu kaufen.
Ist ein Hammerfilm, oder?
Ja, es ist ein Hammerfilm. Okay. In der Tat. Aus dem Jahr 1967, habe ich noch gar nicht gesagt, von Regisseur Terence Fisher.
Oh, geil. Der hat doch Dracula auch gemacht. Ja, 58.
Achso, ich wollte gerade sagen, den von 31 doch.
Nee, nicht. Nee, den mit Christopher Lee.
Ja, ja, okay, ja. Gut. Ich war gerade so.
Todd Browning war der andere.
Richtig.
Oder ist.
Jetzt hast du mich
verwirrt.
Vollkommen aus dem Konzept gebracht.
Entschuldigung.
Macht ja nichts. So, hier geht es unter anderem um den Hans. So wird er gesprochen hier zumindest, ja. Also der Hans, ja. Hans hat als kleiner Junge mitbekommen, wie sein Vater, der ein Trunkenbold war, geköpft wurde mit der Guillotine.
Alter Schwede.
Weil er angeblich halt ein Verbrechen begangen hat, soll jemand umgebracht haben. Na gut, dieses Trauma begleitet ihn ein Leben lang. Wir sehen den Hans jetzt, wie er erwachsen ist. Und der ist Assistent von Dr. Herz. Mhm. Und Dr. Herz arbeitet zusammen mit Viktor Frankenstein. Viktor Frankenstein gespielt hier von Peter Cushing.
Ja, wem auch sonst, ne?
Richtig. Sehr gelungen natürlich, ne? Also passt. Der Typ heißt Cushing übrigens und nicht Cushing, wie manche Leute sagen.
Woher weißt du das?
Weil ich das weiß.
Ich
weiß, wie sowas ausgesprochen
gute
wird.
Gute Erklärung.
Ja, woher weiß ich, dass du wichterig ausgesprochen wirst und nicht Schmitz.
Okay, das sind zwei verschiedene Namen.
Das steht.
Nein.
Ja, falls das steht. Cushing ist auch ein anderer Name.
Aber was ist, wenn ich mich dir als Peter Wichterich vorgestellt hätte? Würdest du dann Wichterich als richtig erkennen?
Ich würde dich immer nur noch A nennen.
A?
Ey, Mann.
Excuse me? Sag mal. Werden Sie mal nicht frech.
So.
Genau, erzählen Sie mal weiter hier.
Auf jeden Fall. Der Hans ist verknallt in die Tochter des Wirtes. Also spielt wie hier anscheinend wohl auch in einem deutschen Dorf. Denn hier sind überall deutsche Schilder zu sehen. Dieses kleine Dorf übrigens ist auch das gleiche wie aus The Reptile, das schwarze Reptil.
Ah.
Habe ich hier, glaube ich, auch schon mal besprochen.
Das glaube ich auch, tatsächlich.
Ist auch ein Hammer-Film und den haben wir auch von Anonis damals gekauft. Nun gut, der ist verknallt in die Tochter des Wirtes und die humpelt und hat die eine gesehen. Gesichtshälfte entstellt. Ja. Und da kommen dann so drei Schnöseljungs vorbei, also so Söhne reicher Eltern und die schikanieren sie halt. Ne? Also kommen da rein, bestellen dann Wein hin und her, bezahlen aber auch nicht.
Frech.
Ja, super frech, super dreist und schikanieren dann eben die Dame. Das geht dem Hans dann irgendwann so auf den Sack, dass er sich halt mit denen anlegt und die auch mit dem Messer bedroht. Das bekommt die Polizei mit, schmeißen den aber raus. Dann kommt es aber dazu, dass der Wirt irgendwann tot aufgefunden wird. Weil diese drei Arschlöcher, ja, die haben da einen Disput gehabt und haben den halt kaputt zu Brei gehauen. Mhm. Aber wer wird verdächtigt? Natürlich der Hans. Der arme Hans.
Deutsche.
Natürlich. Die sind alle da deutsch.
Ich weiß. Das macht so lustig.
Ja, aber der Hans. Und das mit diesen drei Schnöseln passt auch so gut. Es ist gerade hier so eine Steuerung F-Doku, die geht so ein bisschen viral. So um Reiche, die sich halt scheiße benehmen. Und da gibt es sich auch so ein paar Schnösel. Die haben mich tatsächlich erinnert an diese Pisser hier. Na gut, dann ist es so. Der Hans wird verurteilt zum Tode, genau wie sein Vater, ne, gilt auch als Trunkenbold und so weiter und ja, wird auch durch die Guillotine geköpft und aus Trauer bringt sich dann die Wirtstochter um. Mhm. Jetzt kommt Dr. Frankenstein ins Spiel, der diesmal, also der hier nicht einfach nur, ja, sag ich mal, Körperteile zusammenlegt und wieder zum Leben erweckt, also erforscht weiter auch das Leben nach dem Tod in dieser Episode und es geht auch so um Seele, ne, die Seele einzufangen und zu übertragen. Und er macht das so, dass er dann den Körper der Dame, deren Namen ich übrigens vergessen habe.
Christina?
Christina heißt sie, genau. Dass er ihren Körper reanimiert, aber den Geist von Hans da reinbringt.
Ist ja eklig. Also es ist quasi ein Trans-Frau dann.
Ist quasi schon dieses Transgender-Thema so ein bisschen vorweggenommen. Damals schon. Und gleichzeitig auch noch so Feminismus oder und Gerechtigkeit. Also hier kommt so alles Mögliche rein. Sehr progressiver Film. Mhm. Und sie geht dann quasi, oder er in ihrem Körper geht dann, sind auf Rache. Ne? Und kämpft dann unter anderem mit den Waffen einer Frau.
Aha.
Kommt später in einem anderen Film auch nochmal dazu. Indem sie da die drei Jungs anlockt, ja, vermeintlich verführen möchte. Aber dann packt sie das Hackebeil aus und Zack! Ja, wird ein bisschen rumgemetzelt, natürlich nicht so explizit, ne? Es ist ja hier kein Herschel Gordon Lewis Film, es ist kein Splatter-Film, es ist eben ein Gruselfilm, könnte man sagen, es ist ein Gothic, Spätgothic Horrorfilm, eben aus dem Hause Hammer, der sehr gelungen ist. Also ist sehr cool gespielt, ist eine sehr coole Geschichte, bei der man gerne dranbleibt und die wirklich dafür sorgt, dass man die ganze Zeit mitfiebert. Mhm. War jetzt nicht die teuerste Produktion, das merkt man so ein bisschen, spielt hauptsächlich da in dem Wirtshaus und dann in dem Labor. Und das wirkt alles so ein bisschen theater-esque. Es ist so ein bisschen, ist einfach ein bisschen theatermäßig. Ne? Allein vom Schauspiel hat man das damals ja so ein bisschen gemacht, aber es ist dann wirklich auch, wirkt so ein bisschen wie Bühne, weil man hauptsächlich diese eine Einstellung da sieht, eben so aus Sicht des Publikums. Aber wirklich ein sehr gelungener Film, Peter Cushing als Viktor Frankenstein ist großartig, aber eben hier gar nicht so sehr im Vordergrund. Aber immer wenn er kommt, reißt er natürlich alles an sich. Mhm. Ist natürlich der Gentleman.
Sie alles an sich zu reißen? Mit Sicherheit nicht.
Ja, Top-Film. Absolute Empfehlung. Ich mag diese Art von Mediabook. Da ist quasi jetzt nur eine, in Anführungsstrichen, nur eine Disc drin. Das ist eine Blu-ray. Ja. Rechts auf der Seite und links ist das Booklet.
Okay.
Das finde ich halt so schön kompakt. Ist nicht so überladen und du hast trotzdem natürlich deutsch-englischer Ton, ist ja vollkommen klar. Du hast dann trotzdem einen Audiokommentar mit Dr. Rolf Giesen und Dr. Gerd Naumann. Du hast einen Audiokommentar mit Uwe Sommerlath und Volker Krohns. Die Dokumentation Frankenstein and the Two Faces of Eve. Dokumentation Metaphysics and Murder. Interview mit Robert Morris. Interview mit Eddie Collins. Collins und Joe Marx, also und dann noch ein paar Trailer drauf und so. Das ist eine coole Edition. Gefällt mir sehr gut.
Sehr schön.
Hat der Dr. Rolf Giesen kuratiert, wie man so schön sagt.
Gab es denn überhaupt mal eine Edition oder einen Film, bei dem der dir nicht gefallen hat?
Von Anolis? Ja, ich glaube schon. Also, echt? Ja. Selten der Fall.
Ja, klang bis jetzt immer alles sehr positiv, aber ist auch gut so.
Also ich meine, wir suchen die ja auch so ein bisschen nach Zielt. Unserem Geschmack ja, aus, ja, die klar, Filme. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach blind reingreifen.
Gibt halt auch so Labels, die den eigenen Geschmack halt echt gut repräsentieren. Also die auch ein Gespür dafür haben, was für Titel sie denn eventuell einkaufen. Weil da fällt mir nämlich zum Beispiel auch OFDB Filmworks ein. Ein Label, das zum Beispiel hier das Grauen aus der Tiefe, From Beyond und solche Sachen dann auch in fetten, geilen Editionen rausgebracht hat. Aber auch sehr viele starke hier von Oriol Paulo. Ich komme immer durcheinander, was Vor- und was Nachname ist. Ne? Aber hier unser spanischer
Hitchcock.
Genau. Oder halt auch andere fantastische Titel, die auf dem Fantasy Filmfest Nights oder auf einem großen Festival halt auch laufen, die sich regelmäßig unter den Nagel greifen. Und so tatsächlich auch einen der Filme sich geschnappt hat, die ein Patron sich gewünscht hat.
Das gibt's doch gar nicht.
Und das war ein Pick vom teamfähigen Tom. Der hat sich nämlich I Declare War gewünscht.
Und als ich das gelesen habe, dass er sich den wünscht und den Lostopf schmeißt, habe ich gedacht, hä, haben wir doch garantiert schon mal besprochen.
Nee, das war vor unserer Zeit.
Das war vor Filmfressenzeit. Der Film ist aus dem Jahr 2012. Ich weiß aber, dass wir den beide zusammen auf dem Fantasy-Filmfest geguckt haben. Und ich habe den damals für meinen Blog rezensiert.
Was glaubst du, was ich getan habe?
Du hast den nicht für meinen Blog rezensiert.
Aber für meinen Blog.
Ich weiß.
Voll geil.
Mein Blog gibt's nicht mehr. Also die Adresse gibt's noch, ja. Aber ich habe die WordPress Sachen nicht aktualisiert, da steht nur noch Code. Brauche ich mal so einen Hacker, der da mal aufräumt.
Der steht Code? Was heißt das?
Wenn du da auf die Domain gehst, die ich natürlich jetzt nicht sage, damit der jetzt keiner hingeht.
Ich kenne sie ja.
Ja, dann ist da halt nur Code.
Ach, das ist ja lustig.
Ja.
Ach so, weil du da nichts zahlst.
Nee, es ist einfach nur, ich habe, wenn man WordPress nicht aktualisiert und die Plugins sollte man aktualisieren, dann zerschießt sich das irgendwann komplett.
Und wieso wolltest du das nicht sagen, wie die Adresse heißt?
Ja, da gibt's nichts zu sehen.
Ja, aber wenn's
Gehen Sie einfach weiter, es gibt hier nichts zu sehen.
Aber wenn es was zu sehen gäbe, dann wäre es doch schön, dass du das sagst.
Ja, aber es gibt ja nichts zu sehen.
Ja, okay, gut.
Ich müsste mich mal irgendwann mal darum kümmern, aber ich weiß auch nicht, ob man das unbedingt lesen muss, soll, egal. I Declare War, wir haben den damals gesehen und da habe ich mich gefreut, denn ich habe natürlich auch von OFDB Filmworks, aber die Amaray, aber mit Wendecover, mit so einem Pappschuber, die gab es für ein paar Euro mal auf dem Wühltisch.
Ja, mehr gibt's auch nicht. Ich habe die gleiche Fassung, also da gibt's keine Special Edition von.
Ja, ja, ich wollte nur sagen, das ist die Fassung, die rausgebaut haben. Und das sind diese Filme, das sind so Kleinode dann vom Fantasy Filmfest, die dann aber bei großen Elektronikmarktketten einfach so für ein paar Euro in der Wühlkiste landen. Das war auch genau so, da haben wir die nämlich her, die Fassung, das weiß ich nämlich auch noch, dass wir die beide, ich weiß auch noch, wo wir die gekauft haben.
Ja, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber nur weil ein Film günstig ist, heißt das so lange nicht, dass der nichts kann. Nur mal so.
Nee, natürlich nicht. Aber der liegt dann mit sehr vielen anderen, mit Ausschussware dann irgendwie da zusammen. Und es wird zumindest dem Normalo Käufer, dem, ne, dem wird suggeriert, dass es sich um ein minderwertiges Produkt handelt. Mhm. Das ist hier nicht der Fall. Dieser Film unter der Regie von Jason Lapierre und Robert Wilson ist ein Kriegsfilm.
Richtig.
Und was geht ab, Peter? Was passiert da?
Wir verfolgen hier eigentlich einige, ja, so um die 12-jährige Freunde, die sich nach der Schule in einem Waldstück treffen, um Capture the Flag zu spielen. Ne, dieses kindliche Kriegsspiel, bei dem man eine Flagge erobern muss. Und das Gimmick hier ist quasi, dass anfangs wie eine Verschmelzung, ein Verschwimmen haben zwischen Fiktion und Realität. Weil in Realität kämpfen sie mit Stöckchen etc., die sie halt so zu quasi richtigen Waffen umbauen. Und das wechselt halt mit der Vorstellungskraft der Jungs, wobei ein Mädel noch dabei ist, aber sonst vornehmlich Jungs, zu echten Waffen, aus denen dann auch echte Kugeln kommen. Die Sache ist aber auch, ne, Capture the Flag hat natürlich auch Regeln, die hier eingehalten werden müssen. Ne, beispielsweise es dürfen keine Gefangenen genommen werden. Wer getroffen wird, muss bis 10 zählen und darf dann erst weitermachen.
Genau.
Sterben tut man nur, wenn man von einer Granate, das ist in dem Fall eine Wasserbombe, getroffen wird.
Ja, mit farbigem Wasser.
Genau.
Rote Farbe.
Stimmt, genau. Und dann noch so ein paar andere, aber das waren so die wesentlichen Regeln.
Es gibt nur noch eine und das ist, du darfst das Hauptquartier nicht versetzen.
Genau, stimmt.
Du hast ein Hauptquartier und das muss da bleiben, wo es ist. Du darfst das nicht einfach, darfst da nicht umziehen. Einfach.
Genau.
Die Basis.
Genau, und dann hast du halt zwei Gruppenführer.
Ich konnte mich als Führer anwenden.
Die halt, ne, über Taktik etc. halt entscheiden. Und ja, wir sind dann quasi auch direkt mitten im Kriegsgeschehen.
Genau, weil die nennen dieses Spiel nämlich War. Die nennen es einfach nur Krieg.
Genau. Ja, es kommt aber zwischendurch auch mal der Begriff Capture the Flag.
Ja, aber sie sprechen halt die ganze Zeit nur vom Krieg,
ja, ja, klar,
in dem sie sich befinden.
Ja, deshalb ist das ja auch so passend mit der Wahrnehmung, dass sie halt mit echten Waffen schießen. Und dann kommt da auch noch so ein bisschen was, etwas noch fantastisches Element rein, was zu der einen oder anderen sehr lustigen Situation führt. Der Junge, der Rothaarige meine ich, der mit seinen Augen, aus dem halt Blitze kommen, damit kann er halt alles pulverisieren und das sieht man halt meistens in seiner Vorstellung und wenn die dann mal vorbei ist, dann sieht man eigentlich immer nur einen Jungen, der ihn ganz komisch anschaut und sich denkt so, was machst du da gerade?
Yep.
Das sind schon ein paar sehr witzige Momente. Das Ganze artet dann aber so ein bisschen aus, weil der eine oder andere das Spiel ein bisschen zu ernst nimmt.
Der Skinner, also es ist eine Person, ein Kind, reißt die Macht an sich, ne? Also tötet quasi den eigenen General.
Er macht einen Putsch.
Genau, ja. Und beginnt halt den Meuterei und will halt der Chef sein, um gegen den anderen zu kämpfen, weil irgendwie scheint er eine persönliche Vendetta gegen den Chef der anderen, die vermeintlich Guten, ne? Weil er ist schon das böse Kind, weil er hier die Grenzen, also er verletzt nicht nur die Regeln, die es ja eigentlich im Krieg auch nicht gibt.
Ja, stimmt.
Ne? Oder nicht so wirklich. Da gibt es ja eher in der Politik. Im Krieg ist es eher so, ne, Auslegungssache. Mhm. Und überschreitet noch so ein paar andere Grenzen.
Folter, meinst du?
Ja.
Ja, und dann wird halt aus diesem eigentlich harmlosen Spiel letztlich mehr als bitterer Ernst und das sorgt dann halt dazu, dass es dann auch eventuell Verletzungen gibt.
Ja, und das macht es halt noch schlimmer, weil das halt Kinder sind. Mhm. Am Anfang ist das noch witzig und du hörst dann irgendwie so, es sieht halt aus wie jeder Vietnam-Film. Ne? Du hörst dann im Hintergrund so Hubschraubergeräusche und irgendwelche Funksprüche und die laufen dann da rum und auf einmal haben die echte Knarren und du denkst so, hä, was geht denn hier ab? Und dann ballern die sich auch ab und dann siehst du halt, dass sie dann so Stöcke haben. Ja. Und eine findet einen großen Stock und macht sich daraus eine Bazooka und keine Ahnung. Und es ist halt auch spannend, weil dann wirklich, dann suchen die Schutz, da wird eine Granate geworfen, die wird zurückgeworfen, wo explodiert sie? Und das sind dann aber wirkliche Explosionen.
Ja.
Und es wechselt halt immer wieder.
Genau.
Manchmal siehst du dann nur, wie die einfach die Wasserbombe werfen und manchmal explodiert halt wirklich was. Und das sorgt für so eine Spannung. Und gerade weil das halt Kinder sind, fiebert man eh schon mit, weil man will, die sind ja unschuldig, man möchte nicht, dass denen was passiert. Aber wie skrupellos die dann teilweise sind. Und ganz interessant ist dann das Element, dass die Dame reinkommt, die nämlich mit den Waffen der Frau kämpft, weil sie eigentlich, sie ist ja nur da, weil sie den einen Typ beeindrucken möchte, weil in den sie verknallt ist. Mhm. Das ist der General, der abgesetzt, getötet wurde. den sie sich dann auch immer vorstellt, wie er dann da mit ihr hängt und die spielt dann so die anderen Leute so gegeneinander aus auf sehr clevere Art und Weise. Und da gibt es ein paar fiese Intrigen und super ist natürlich dann der Coup, worum es letztlich am Schluss geht.
Mhm.
Also die Motivation, dieses einen Jungen da so durchzudrehen, dieses Spiel so ernst zu nehmen. Und da kann man natürlich, also da sind jetzt der Interpretation, ich meine, es ist halt eindeutig, ne? So, Krieg ist kein Spiel,
genau.
Aber es sind Kinder, die Krieg spielen.
Genau.
Auf der anderen Seite kann man es auch so sehen, dass quasi Erwachsene, die Krieg führen, sich eigentlich benehmen wie Kinder.
Total.
Das ist einfach eingefangen in einem, ja, ich meine, der Film ist nur im Wald gedreht, ne? Wir befinden uns nur im Wald. So teuer kann das nicht gewesen sein.
Ja, das stimmt.
Aber in einem spannenden Kriegsthriller. Das ist die hohe Kunst, dass das nie, obwohl es manchmal ein bisschen witzig ist, es wird nie albern.
Ja.
Du bist trotzdem dabei und trotzdem fieberst du mit und machst dir Angst um den einen Jungen, der da gefangen wird.
Mhm. Und der ist dann auch noch, sieht dann auch noch aus wie so ein Vietcong.
Ja, genau. Ich dachte, du wolltest auch noch was sagen.
Wie kommst du dazu, dass ich hier was sagen will? Das ist doch kein Podcast. Nee, aber du hast ja quasi genau das gesagt. Ich bin gerade auf meiner Review. Da waren einige Punkte von, die hier im letzten Abschnitt auch geschrieben sind. So von wegen, ne, dass die Erwachsenen zu Kindern diffamiert werden quasi in diesem Film. Und das finde ich hervorragend. Ich fand den Film damals richtig gut. Der war für mich auf dem Festival auch der beste Film tatsächlich.
War auf jeden Fall eins der Highlights. Ja. Ich weiß nicht, was da noch so lief. Excision, glaube ich.
Okay.
Kann das sein?
Das kann sein. Fresh Meat lief noch.
Ah ja, stimmt, das war der Eröffnungsfilm, oder? Also für uns der erste Film, den wir gesehen haben.
Zombie Hunter, der war ja richtig geil.
Stone Cold Silence.
Wrong lief von Quentin.
Oh, Quentin Dupieux.
Genau, aber ich muss sagen, ich hatte den 9 von 10 Punkten gegeben, wo wir wie bei Thema Punkte wären. Würde ich, glaube ich, jetzt nicht ganz hoch einranken, weil ich mich daran erinnern konnte, dass ich vor allem auch das Schauspiel der Kinder geil fand. Das hat sich ein bisschen relativiert.
Ja, interessanterweise, ne?
Ja.
Manche sind gut, manche nicht so gut.
Also zum Beispiel der Leader, der böse Leader war richtig gut.
Der Gute eigentlich auch.
Ja, genau. Ich meine, der Gefangene, aber zwischendurch sind immer mal wieder so ein paar Jungs, denen du das nicht so ganz abkaufst, aber ganz ehrlich, drauf geschissen.
Das kann man verzeihen, weil es Kinder sind. Ne?
Genau, aber ich hatte halt wirklich in Erinnerung, dass durchweg ein geiler Cast war. Ja, aber das macht den jetzt nicht minder cool, den Film.
Nee, das ist mir aber auch aufgefallen, als ich mir den jetzt nochmal angeguckt habe. Mhm. Wieder so ein Patreon-Wunsch, über den ich mich freue, weil ich denke, ach cool, da kann ich ja endlich mal wieder den Film aus dem Regal ziehen und kann mir den nochmal angucken, habe einen schönen Rewatch von einem Film, auf den ich mich eh freue, also wo ich Bock auf einen Rewatch habe. Und genau das ist mir eingefallen. Ich so, boah, wir haben damals die Schauspieler so gelobt und es funktioniert jetzt nicht immer in jeder Szene, aber ne, meine Güte, das ist wirklich Jammern auf ganz hohem Niveau. Trotzdem kam es mir in den Sinn. Ich fand den damals auch super und ich war aber auch wieder jetzt total angetan, als ich mir den angeguckt habe. Ich bin immer noch sehr überzeugt von dem Film. Ich finde den großartig, dadurch, dass es halt ein Kriegs- oder Antikriegsfilm ist, ist der auch natürlich zeitlos. Gerade jetzt natürlich mal wieder ganz aktuell, ganz brisant. Und diese schönen Ebenen, die er da reingebaut hat. Ich habe dann auch in einem Making-of gesehen, dass er irgendwie angeblich 10 Jahre für das Drehbuch gebraucht hat. Er hat wirklich jede Figur, sind 10 Stück, glaube ich, hat er ein Jahr lang entwickelt.
Okay.
Und das, finde ich, merkt man.
Ja.
Weil jede Figur wirklich einen ganz individuellen Charakter hat. Und auch der gute Anführer, der mich immer so ein bisschen an Hannibal Smith erinnert. Ich weiß auch nicht, warum. So vom A-Team.
Okay.
Keine Ahnung, er sieht nicht aus wie der
den
oder
Jung.
So. Ja, keine Ahnung. Ja. Der mit der Zahnspange halt.
Ja.
Ne? Weil er sieht auch ein bisschen aus wie so ein Nachbarsjunge hier. Egal.
Creepy!
Auf jeden Fall ist der ja auch nicht nur gut.
Ja.
Also der ist ja auch sehr verbissen und es wird ihm auch unterstellt, dass er alles tut für den Sieg, sogar seine eigenen Leute opfern würde. Das wird hier so ein bisschen offen gelassen. Es ist auch trotzdem ein ambivalenter Charakter. Das ist wirklich sehr schön ausgearbeitet. Und ich hatte manchmal, das war doch das Einzige, was mir dann zuerst negativ aufgefallen ist, habe ich gedacht, oh, manchmal sind die Schnitte etwas wirr und ich verliere ein bisschen die Orientierung. Ich weiß nicht, wo die gerade sind. Auf der anderen Seite, es ist halt ein Wald. Mhm. Die laufen alle rum.
Ja, ja. Orientierungslosigkeit.
Ich glaube, dass die selbst da manchmal gar nicht wissen, wo sie sind. Auch wenn da manche so tun, so von wegen so, ja klar, wo ist denn das? Da muss man da langlaufen. Also ich habe mich früher im Wald, wusste ich auch nicht immer genau, wo was ist. Ne?
Natürlich aber, nicht. Besonders nicht, wenn du keinen Kompass mit hast.
Richtig. Ja, aber es ist ein Top-Film.
Ein fantastischer Patreon-Pick.
Absolut. Danke dafür.
Gerne.
Und ja, danke an dich, dass du den mit mir besprochen hast.
Ich habe ihn ja gezogen, also von daher, das passt schon. Aber größeren Dank natürlich an den tollen Tom.
Ja, da hat der Tom Geschmack bewiesen, also falls er den gewählt hat,
weil er ihn mag.
Ja. Aber ich gehe davon aus.
Ja.
Ich glaube jetzt nicht, dass jemand gibt, der sagt, boah, I Declare War ist so ein Schrottfilm, die sollen den mal besprechen und mal gucken, ob die den auch zerreißen. Ich glaube das nicht.
Er hatte auf jeden Fall ansonsten interessante, der hatte die beste aller Welten und Artikel 15. Die haben ja beide eher positiv besprochen. Aber ich bin mal gespannt, der hat auch noch 2 andere Titel, die ich nicht kenne. Bei einem bin ich mir aber relativ sicher, dass das nichts für mich ist, aber bin mal gespannt.
Ja, Artikel 15 fanden wir, glaube ich, okay. Ne?
Ja.
Also so gut. Ist jetzt
nee, auch ich sag eher positiv.
Eher positiv, kann man sagen. I Declare War auf jeden Fall ein Knaller.
Ja. Eine Granate.
Eine Granate, no pun intended.
Doch.
Ja, doch, pun intended. Ja. Ist ja auch nicht schlimm. Sauguter Film. Danke dir, Peter. Danke an die Filmfressenfamilie. Danke an Tom. Bin mal gespannt, ob er zufrieden ist mit unserer Besprechung dieses Films.
Ich hoffe doch.
Sowas macht natürlich dann immer Spaß. Und ja, ich verabschiede mich einfach. Ne? Schaut alle unsere Videos, unterstützt uns sehr gerne. Vielen Dank auch an den Spender, der uns letztens einfach 20 Euro geschickt hat über PayPal.
Stimmt.
Aus Datenschutzgründen sage ich jetzt einfach Markus. Vielen, vielen Dank, Markus.
Da weiß ja sogar mehr als ich. Ich hätte aus Datenschutzgründen gar nichts sagen können, weil ich nichts wusste.
Siehst du mal, sowas merke ich mir dann, wenn Leute uns einfach Kohle schicken. Also das kann natürlich auch jeder machen, ne? Hat sich bedankt für die informativen und inspirierenden Podcast- und YouTube-Formate. Mhm. Infos, ja, liefern wir auch manchmal. Da würde ich gerne mal wissen, zu was wir inspirieren. Da würde ich mich über eine Antwort freuen.
Da sind wir wieder bei dem Thema, was machen die Leute, während sie diesen Podcast hören wahrscheinlich.
Genau, oder was machen sie, nachdem sie das gehört haben. Na gut, tausend Dank. Ich sage einfach bis zum nächsten.
Tschüss. Was soll ich sagen? Eine schöne Runde, ein paar nette Filme, die wir hier wieder mit hatten.
Schöne Runde, wir zwei.
Genau.
Das ist immer eine schöne Runde.
Ja, wenn wir uns umarmen, dann bilden wir sogar fast einen Kreis mit unseren Wampen.
Ja, früher standen wir uns näher.
Genau. Und wir füllen heute auf jeden Fall auch mehr Raum aus. Egal. Danke, Anke. Und ich freue mich natürlich immer über Geld. Aber ich freue mich tatsächlich noch mehr über fantastische Patreon-Picks. Im Idealfall natürlich Filme, die ich nicht kenne. Aber wenn es Filme sind, die ich kenne und mag, dann ist es auch in Ordnung oder auch gut. Vor allem in diesem Fall, also keine Kriegserklärung, sondern ein Friedensangebot an alle. Für 5 Euro könnt ihr uns hier auch gerne Filme vorsetzen, von denen ihr euch nicht vorstellen könnt, dass wir was damit anfangen können. Womit ihr was anfangen können werdet, ist unser nächstes Sonntags-Review, nachdem ihr fleißig diesen Podcast natürlich gelauscht habt. Wir besprechen nämlich den aktuellen Monsterfilm The Meg 2. Irgendwas mit aus der Tiefe oder die Tiefe, glaube ich. Und im Englischen weiß ich gar nicht, wie der heißt. Aber nichtsdestoweniger trotz freuen wir uns auf das neueste Abenteuer von Jason Statham außerhalb vom Expendables Universe. Ein Film von Ben Wheatley, der unter anderem High Rise gemacht hat, den wir auch besprochen haben in einem der Podcasts über Fantasy Filmfest XYZ. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Sightseers, ganz große, fantastische Komödie. Aber egal, wir freuen uns auf Mac, auf Mac 2, auch wenn der erste ziemlich kacke war. Der kann ja nur noch schlimmer werden, von daher vielleicht ein großes Trash Highlight, das wir hier erleben werden, auch wenn es ein Megalodon ist. Ja, in diesem Sinne kann ich euch nur empfehlen, den Podcast zu hören. Aber wozu soll ich euch das empfehlen? Wenn ihr diese Worte hört, habt ihr den längst gehört. Und am Sonntag schaltet ihr dann schön in unser Sonntagsvideo rein. Und nächste Woche hört ihr natürlich den nächsten Podcast. Und ich kann versprechen, da wird auch noch ein bisschen was auf euch zukommen. Und in diesem Sinne hoffe ich natürlich wie immer eine schöne Stunde Cinephil gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.